Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative DAX-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Wir sind nach wie vor beim Thema Kfz im Steuerrecht. Und heute geht es ganz konkret um das Thema Leasing. Nämlich auch Firmenfahrzeuge können gekauft oder auch geleast werden. Zu Gast bei mir im Steueraffenstudio ist unsere Experte Thomas Berghofer von der Hofer Leitinger Steuerberatung. Hallo Thomas.
Hallo Simone.
Wir haben ja in den ersten beiden Teilen schon recht viel zum Thema Kfz im Steuerrecht gehört. Zum einen einmal die Nutzungsdauer, Vorsteuerabzug, Angemessenheitsgrenze, Luxustangente. Dann haben wir im zweiten Teil über die Förderungen, nämlich Investitionsfreibetrag, Gewinnfreibetrag gesprochen, das Thema Sachbezug bei Privatnutzung und Fahrtenbuch erläutert. Und ein großes Thema, was jetzt quasi noch übrig geblieben ist, ist eben das Thema Leasing. Kannst du uns da mal, steigen wir vielleicht gleich konkret in das Thema ein. Auch hier haben wir vielleicht wieder die Unterscheidung zwischen BKW-Kombi und LKW, weil ja beide Kategorien können ja geleast werden. Was sind jetzt die Besonderheiten im Zuge des Leasings?
Ja, auch hier machen wir ein großes Fass auf, weil das Thema Leasing in sich dann auch wieder ein Sondertatbestand ist, der mannigfaltig geregelt ist, auch von gesetzlichen Vorgaben. Im Grunde genommen sprechen wir von einer Miete des Fahrzeuges, gemeinhin Leasing genannt, wo grundsätzlich wir eine laufende Leasingzahlung haben, also das Fahrzeug nicht kaufen und wo der wirtschaftliche Eigentümer nach wie vor der Leasinggeber bleibt, also die Leasinggesellschaft. Das ist jetzt einmal der Kontext, in dem wir jetzt darüber sprechen wollen. Es gibt da ja auch mannigfaltige Spielarten von Leasing, aber auf die würde ich mich jetzt einmal gern konzentrieren, um nicht zu sehr mich verzetteln zu müssen, weil dann der Überblick darunter leidet.
Thomas, prinzipiell, man kann ja auch Kfz, also Firmenfahrzeuge, leasen. Und da wollte ich fragen, gibt es da auch wieder so Kategorien wie Luxustangente, Angemessenheitsgrenze, wo man sagt, okay, bis dahin ist ein Leasing zulässig oder gibt es da gar keine Einschränkungen? Und ja, auch wieder geteilt BKW, Kombi und LKW, ob es da irgendwelche Grenzen gibt hinsichtlich Leasing.
Natürlich gibt es da zahlreiche Regelungen. Der Gesetzgeber hat ja auch daran gedacht, dass das Thema Leasing regelbedürftig ist, aufgrund der Komplexität und der Möglichkeiten, die da mit verbunden sind. Wir sprechen jetzt beim Leasing von dem Fall, wo wir von einer klassischen Miete ausgehen, das heißt, wo wir das Fahrzeug wirtschaftlich nicht zugerechnet bekommen als Eigentümer, sondern wo der wirtschaftliche Eigentümer nach wie vor die Leasinggesellschaft selbst bleibt. Dementsprechend muss ich wieder in unseren zwei Kategorien, BKW und Kombi ist das eine und die LKW ist das andere Kategorie, denken, weil im übertragenen Sinn immer wieder die Referenzen zu den schon bereits besprochenen Themen gezogen werden müssen. Das beginnt zum Beispiel beim Thema Luxustangente, dass auch beim Leasing diese Luxustangente schlagend wird. Das heißt, lease ich ein hochpreisiges Fahrzeug, einen hochpreisigen BKW, dann ist es so, dass der Leasingaufwand in dem Ausmaß auch nicht steuerlich als Aufwand geltend gemacht werden kann, indem er durchgedacht auf die Anschaffungskosten von 40.000 Euro überschreitend entfällt. Das heißt, habe ich ein teures Fahrzeug, das im Normalfall 80.000 Euro kostet, dann kann ich vom Leasingaufwand jetzt einmal gemeinhin nur die Hälfte steuerlich geltend machen. Jetzt dann nur vorab. Es kommen dann noch andere Korrekturposten dazu, die zusätzlich dafür sorgen, dass jetzt der Leasingaufwand nicht identisch mit steuerlichem Aufwand, weil es da natürlich auch so Themen gibt, wie dann zum Beispiel den Leasing-Aktivposten. Aber die Luxustangente, die greift sowohl beim Kauf als auch beim Leasing. Das heißt, dem kann ich durch das Leasing selbst nicht entgehen, wenn es PKWs betrifft.
Wie schaut es bei den LKWs und der Luxustangente im Zusammenhang mit Leasing aus?
Wie schon erwähnt, ist bei LKWs keine Luxustangente anzuwenden und das gilt natürlich dann auch für das Leasing von LKWs. Das heißt, das gibt es in dem Fall bei LKWs nicht zu beachten.
Und du hast jetzt gerade erwähnt, bei der Kategorie PKWs Kombis darf man nicht durch Leasing nicht besser gestellt werden, als wenn man es kauft, ne?
Das ist der Grundgedanke vom Gesetzgeber dahinter. Das Leasing soll jetzt nicht zu Vorzieheffekten führen, dass ich sage, über die Miete kann ich dann ein Fahrzeug, das ich gleich nutzen würde, wie wenn ich es kaufe, steuerlich schneller Aufwand erzeugen oder höheren Aufwand erzeugen. Also deswegen gibt es da Sonderregelungen, um das zu vermeiden.
Und habe ich eigentlich auch beim Leasing das Thema Nutzungsdauer von den 8 Jahren für, wie du es im ersten Teil bei den PKW und Kombis erwähnt hast, beziehungsweise LKW 5 Jahre, bin ich da auch beim Leasing an solche Nutzungsdauern gebunden?
Ja, grundsätzlich ist Leasing ja eine Miete und wenn ich da wirtschaftlicher Eigentümer nicht bin, dann habe ich auch kein Anlagenverzeichnis zu führen, wo diese Wirtschaftsgüter aufscheinen. Das heißt, das Thema gilt dann eigentlich für die Leasinggesellschaft selbst, dass die dann ihre Abschreibungen durchführen, aber ich als Leasingnehmer, der das Fahrzeug quasi nur nutze, habe keine Abschreibung. Dafür habe ich die Leasingrate.
Ja, aber dafür kann ich aber auch sagen, okay, ich nehme das Fahrzeug jetzt nur 4 Jahre.
Das ist richtig. Dazu kommen wir jetzt, dass wir dann sagen, okay, wir haben einen Vorzieheffekt, wenn ich jetzt 48 Monate lease, also 4 Jahre, statt dass ich jetzt einen PKW auf 8 Jahre anschaffe und abschreibe, dann habe ich natürlich vom Aufwand her allein bedingt durch die schnellere Leasingdauer einen Vorzieheffekt, wenn ich 1:1 die Leasingraten als Aufwand geltend machen würde. Da sagt der Gesetzgeber, mehr als die steuerliche Abschreibung darf ich auch im Falle des Leasings nicht geltend machen. Das heißt, ich muss fiktiv eine Vergleichsrechnung machen, was maximal die steuerliche Abschreibung sein könnte. Das ist typischerweise 5.000 Euro pro Jahr, bezogen auf 40.000 Euro maximale Anschaffungskosten und 8 Jahre Nutzungsdauer, sodass dann die Differenz zum tatsächlichen Leasingaufwand als sogenannter Leasing-Aktivposten neutralisiert werden muss. Damit habe ich quasi keinen Vorzieheffekt mehr, dass ich sage, ich komme schneller zu meinem Aufwand, was die Anschaffungskosten betrifft, als wenn ich das tatsächlich anschaffe, das Auto, und im Anlagenverzeichnis hätte.
Thomas, wie schaut es jetzt aus mit dem Thema Vorsteuerabzug? Habe ich da Chance beim Leasing?
Grundsätzlich bleiben die Gegebenheiten bestehen, die auch beim Kauf gelten. Das heißt, ist es aufgrund der Kategorie von Fahrzeug möglich, einen Vorsteuerabzug zu nehmen, dann kann ich auch für das Leasing einen Vorsteuerabzug nehmen. Und der bleibt mir auch erhalten, nicht nur für die Leasingraten, sondern auch für die laufenden Betriebskosten. Dementsprechend gilt das, was wir schon eigentlich beim Kauf gesagt haben, wenn ich einen PKW habe, der CO2-neutral läuft, also ein E-Auto, dann hätte ich einen Vorsteuerabzug, und habe ich einen LKW, habe ich ebenfalls einen Vorsteuerabzug. Ansonsten, wenn ich in dem Fall ganz konventionelle Antriebe habe, wie eben Benzin oder Diesel, dann ist mit Vorsteuerabzug und PKW nichts.
Mit der Ausnahme, wie wir schon im ersten Teil gehört haben, Fahrschulautos und Taxis.
So ist es. Das ist natürlich das Ausnahmethema. Aber ich gehe jetzt einmal von dem konventionellen Fall aus, dass man sagt, man spricht von einem klassischen Firmenfahrzeug, das halt ein Außendienstler hat. Diese Sondertatbestände, da gibt es natürlich einige andere mehr noch. Die lassen wir jetzt einmal außen vor, weil sonst die Übersicht dann durchaus leidet, ja.
Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hofer Leidinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at.
Wie schaut es jetzt aus mit diesen Förderungen? Investitionsfreibetrag, Gewinnfreibetrag im Zusammenhang mit Leasing. Da haben wir ja auch quasi im zweiten Teil gehört, dass man das unter Umständen in Anspruch nehmen kann. Auch hier sind wieder der CO2-Ausstoß ausschlaggebend und die Obergrenze von diesen 40.000 Euro Anschaffungskosten brutto. Wie schauen wir da beim Leasing aus?
Ja, nach dem Leasing in der Form, wie wir es jetzt vertiefen, dazu führt, dass wir eigentlich nur Mieter sind, vom rechtlichen Status, aber nicht wirtschaftlich Eigentümer, haben wir das Problem, dass wir mangels wirtschaftlichen Eigentums auch diese Investitionsbegünstigungen nicht ziehen können. weil wir ja nicht Besitzer des Fahrzeuges sind im eigentlichen Sinne. Da müsste man schon ein Spezialleasing haben, wo dann von vornherein ausgemacht oder klar ist, dass wir am Ende der Leasingdauer das Fahrzeug jedenfalls übernehmen. Dann wäre grundsätzlich denkbar auch ein IFB, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, oder aber auch ein Gewinnfreibetrag. Wenn ich aber am Ende des Vertrages nicht automatisch Besitzer des Fahrzeuges bin, dann bin ich eben als Mieter nicht begünstigt, was die Investitionsbegünstigung betrifft. Das hätte auch zur Folge, wenn ich so ein Spezialleasing habe, wo ich von vornherein eine Aktivierung im Anlagevermögen hätte, dann reden wir auch nicht mehr von einer Miete, sondern dann ist das quasi nur mehr vom Charakter her sowas wie ein Ratenkauf, wo die Leasingraten lediglich der Finanzierung dienen, wo man aber in dem Fall von vornherein davon ausgeht, dass man dieses wirtschaftliche Eigentum des Fahrzeuges jedenfalls erlangt.
Wie schauen wir beim Sachbezug aus? Auch da haben wir ja im zweiten Teil gehört, Sachbezug bei Privatnutzung durch den Mitarbeiter ist ja auch wieder abhängig von der CO2-Grenze und wiederum abhängig von den Anschaffungskosten, ob da jetzt 1,5% der Anschaffungskosten von maximal 720 Euro monatlich oder von den 2% der Anschaffungskosten mit maximal 960 monatlich entfallen, beziehungsweise ob ein halber Sachbezug, da war glaube ich 500 Kilometer monatlich die Grenze, die privat gefahren werden darf. Gibt es da auch wieder so Einschränkungen oder Grenzen im Zusammenhang mit dem Leasing?
Die gleichen Grenzen oder die gleichen Vorschriften gelten auch fürs Leasing. Das heißt, es macht für den Mitarbeiter keinen Unterschied, ob er mit einem gekauften oder mit einem geleasten Fahrzeug fährt. Die Eckdaten sind die gleichen. Das hat zur Folge, dass ich beim Leasing natürlich fiktiv zurückrechnen muss, was wären quasi die Anschaffungskosten, hätte ich das Fahrzeug nicht geleast, sondern gekauft. Das ist die sogenannte Kalkulationsbasis beim Leasing, mit der die Leasingraten kalkuliert werden, um letztlich aus Sicht der Leasinggesellschaft zu amortisieren, das Investment, das sie getätigt hat. Und das ist in etwa das, was dann die tatsächlichen Anschaffungskosten sind. Und bezogen auf diesen Wert oder den Listenpreis, der verfügbar ist, das kann natürlich auch ein rabattierter Preis sein, wenn ich sage, beim Leasing gehe ich von einer reduzierten gegenüber dem Listenpreis reduzierten Summe aus, dann ist es da der niedrigere Wert. Das ist dann auch eine Frage der Verfügbarkeit, ob ich diese Daten habe. Aber letztlich sind es die 1,5 oder 2% von diesen Anschaffungskosten oder der fiktiven Anschaffungskostenbasis. Ja.
Und wie schaut es beim E-Auto oder Wasserstoffauto aus? Also habe ich da auch nach wie vor keinen Sachbezug bei Privatnutzung?
So ist es. Das heißt, auch hier gelten die Regelungen, die auch bei gekauften Fahrzeugen zur Anwendung kommen für die Leasing-Variante. Habe ich keinen CO2-Ausstoß, habe ich auch keinen Sachbezug, will ich, weil ich konventionell betriebene Fahrzeuge habe, also das heißt Benziner, Diesel, nur einen geringen Sachbezug haben, einen geringeren, einen halben Sachbezug haben, muss ich natürlich auch ein Fahrtenbuch hierfür vorweisen können. Ansonsten kann ich den Sachbezug nicht argumentieren und im Prüfungsfalle wird man dann der Finanzprüfer dann auch den vollen Sachbezug verrechnen.
Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Thema Fahrtenbuch wäre im Zusammenhang mit dem Leasing gleichzuführen wie beim gekauften Auto.
Richtig, es macht in der praktischen Anwendung das für das Fahrzeug keinen Unterschied, ob der jetzt der geleast oder gekauft ist, wenn der Fahrzeugnutzer die Privatnutzung an diesem Fahrzeug ermöglicht bekommt, weil er diesen Wagen auch für seine Privatfahrten nutzen kann, ist dem das letztlich egal, ob der geleast oder gekauft ist. Er hat die gleichen Vorschriften zu beachten.
Thomas, wir sind jetzt schon mehr oder weniger am Ende angelangt, weil wir jetzt da, so was ich jetzt auf meiner To-Do-Liste oder Checkliste stehen habe, alle relevanten Punkte, die im Zusammenhang mit Kfz im Steuerrad stehen, abgehakt haben. Gibt es jetzt aus deiner Sicht noch irgendwas, wo, wenn man sich einen BKW-Kombi oder einen LKW als Firmenfahrzeug anschaffen möchte, besonderes Augenmerk legen sollte oder so ein paar Tipps aus der Praxis, wo du sagst, passt auf Leute, das ja mal immer wieder konfrontiert damit oder da macht es Sinn, genauer hinzuschauen oder aufzupassen?
Ich glaube, generelle Auskünfte sind immer falsch, weil, wie wir jetzt schon aufgrund der Folgen davor gesehen haben, immer auf den Einzelfall abgestellt werden muss. Das heißt, die Unterscheidungskriterien, wann was geht und wann was nicht geht, sind tunlichst auseinanderzuhalten. Das heißt, habe ich ein E-Auto, habe ich plötzlich ganz andere Voraussetzungen, als wenn ich keines habe. Habe ich ein LKW, habe ich auch wieder andere Voraussetzungen. Das heißt, ich muss mir dann mal überlegen, was brauche ich eigentlich, was will ich eigentlich, und nur auf diesen Sachverhalt spezifisch kann ich dann eine Auskunft geben, weil ist nur ein Thema anders. Ist das jetzt plötzlich ein Fiskal-LKW und kein PKW mehr, wird dann die Rechtslage, die es zu beachten gilt, schon wieder eine komplett andere. Und vermenge ich das Ganze dann auch mit dem Thema Leasing, wo wir dann noch sehr viele Korrekturerfordernisse haben von Gesetzes wegen, um diese Gleichstellung mit dem Kauf des Fahrzeuges zu erreichen, dann wird es zusätzlich komplex. Das heißt, wenn es Fragen gibt, dann bitte die konkrete Fahrzeugtype uns schon nennen, damit wir dann wirklich durchrechnen können, was die steuerlichen Konsequenzen sind. Es ist ein Pauschalvergleich ohne Zahlen und ohne Kategorisierung des Fahrzeugs unmöglich.
Und da sind wir eh schon bei der nächsten Frage. Wenn es jetzt Fragen gibt, Thomas, wie erreicht man dich am besten?
Ja, die übliche Telefonnummer oder thomas.berghofer@hoferleitinger.at.
Und wenn ihr eure Fragen über unsere Social-Media-Kanäle stellt, dann leiten wir diese selbstverständlich an Thomas weiter. Thomas, dann danke ich dir für den guten Überblick der letzten drei Folgen zum Thema Kfz im Steuerrecht und bis hoffentlich bald.
Danke, Simona, hat mich gefreut.
Tschüss.
Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, nutzt die Social-Media-Kanäle. Den Steueraffen findet ihr auf Facebook und auf Instagram. Hinterlasst einfach ein Like oder einen Kommentar. Und wenn ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App. Weitere Infos findet ihr auch unter www.steueraffe.at. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, gut gebrüllt im Steuerdschungel.